Herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Wir reden heute mit der chinesischen Journalistin Xiong Sheng über Gerüchte, wonach Staats- und Parteichef Xi Jinping im großen Maßstab mögliche Widersacher aus dem Führungsstab des chinesischen Militärs entfernen ließ. Wir sprechen mit dem Leipziger Hausarzt Thorsten Mahn über die jüngsten Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, der seinem Volk mehr oder weniger vorwirft, krank zu feiern. Wir lassen uns von Wolfgang Misson, Mitbegründer der Bürgerinitiative Windradfreies Oberland in Südbayern, über aktuelle Entwicklungen ihres Kampfes gegen neue Riesenwindräder ins Bild setzen. Und Markus Fahlefeld kommentiert die Berichterstattung über die Todesfälle im Zusammenhang mit den Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Minnesota. Sie hören Kontrafunk Aktuell. China hat in den zurückliegenden Jahrzehnten eine atemberaubende Entwicklung genommen und sich zu einer Großmacht entwickelt, die aktiv in die Weltpolitik eingreift. Dennoch gilt China nach wie vor als ein sehr abgeschlossenes Land, von dessen politischer Führung man relativ wenig weiß. Jetzt sind Gerüchte in die westlichen Redaktionsstuben gedrungen, wonach es zu einem Machtkampf zwischen Partei und Staatschef Xi Jinping und dem chinesischen Militär gekommen sein soll. Wir wollen nachfragen bei Xiong Sheng, ehemalige Geschäftsführerin der Epoch Times Deutschland, jetzt Geschäftsführerin eines eigenen Unternehmens und Mitglied der Geschäftsführung der Valere Consult GmbH. Herzlich willkommen, Frau Sheng.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Frau Sheng, was ist passiert, was im Westen den Verdacht aufkommen ließ, in China fände gerade ein Machtkampf statt?
Im Zentrum steht die Festnahme von Zhang Yuxia, Vizevorsitzender der Zentralen Militärkommission, sowie gleichzeitig wurde auch Liu Zhenli betroffen, den Generalstabschef der Volksbefreiungsarmee und einen der hoch- oder wirklich ranghöchsten Offizieller für die operative Führung und Einsatzplanung. Nach dem ersten Bekanntwerden dieser Vorgänge folgte innerhalb von nur 1 bis 2 Tagen immer neue Enthüllungen, auch weitere Personaländerungen. In der politischen Elite Chinas wird offen davon gesprochen, dass diese Ereignisse die zukünftige Entwicklung von Politik, Militär und Gesellschaft nachhaltig verändern könnten.
Warum sind diese Vorgänge aus Ihrer Sicht mehr als nur eine weitere Antikorruptionsmaßnahme, wie es offiziell heißt?
Nach Informationen des bekannten China-Kommentators Cai Zhengkun, das ist eine sehr bekannte Kommentator und sehr aktive auch auf X, ja, handelt es sich nicht um eine spontane Maßnahme, sondern um eine lange vorbereitete Operation. Die Festnahme soll am 19. Januar der Zentrale Parteischule erfolgt sein, durchgeführt durch die Zentrale Wachschutzbehörde unter direkter Aufsicht des stellvertretenden Disziplinarchefs Liu Jingguo. Noch in derselben Nacht wurde Funktionäre auf Vizeministerebene informiert. Folgende Tage erfuhr auch zahlreiche Provinz- und Ministerialgraden davon. Die Nachrichten wurden in einem unglaublichen Tempo verbreitet. Ja, das ist auch eine besondere Ausnahme fast in der chinesischen Geschichte.
Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?
Um diese Vorgänge richtig einzuordnen, muss man verstehen, ja, wie Macht in China praktisch abgesichert wird. Nicht nur über formale Titel, sondern über konkrete Sicherheits- und Kontrollapparat. In diesem Zusammenhang würde ich sehr gerne auch ein chinesischer Kommentator, Zhang Tianliang, zitieren. Er verweist auf ein in der KP Chinas bekanntes Konzept, das sogenannte eiserne Dreieckes. Das ist in der chinesischen Machtkampf oder der KP nicht chinesische, sondern der Machtkampf der KP China sehr bekannt. Damit sind drei ganz konkrete Institutionen gemeint. Ja, eine ist der Direktor des Zentralen Parteibüros, der damit direkten Zugriff auf Informationsflüsse, Personal und die oberste Sicherheitskoordination hat. Und zweite ist der Direktor der Zentralen Wachschutzbehörde und zugleich auch Leiter des Büros der Zentralen Militärkommission. Der ist dann für den Personalschutz der Parteiführung sowie für die Sicherheitsarchitektur im militärischen Spitzenapparat verantwortlich ist. Und weitere ist auch wichtig in der Dreiecke, der Direktor des Zentralen Sicherheitsdienstes der Kommunistischen Partei Chinas. Der ist verantwortlich oder zuständig für Personalschutz und unmittelbare Sicherheitskontrolle der Parteiführung. Jetzt in diese drei Positionen, die drei Direktoren, sind alle vertrauste Personen von der Parteichef Xi Jinping. Sobald Xi Jinping dieses institutionelle eiserne Dreiecke vollständig kontrolliert, kontrolliert er auch die physische Freiheit der wichtigsten Funktionäre, unabhängig von Rang oder Verdienste der Betroffenen. Das erklärt auch, warum es für jemanden wie Zhang Youxia, er ist zwar extrem mächtig, er ist der Vize-Militärchef, trotzdem extra schwierig gewesen wäre, überhaupt einen Putsch zu planen. In einem System, in der Schutzkräfte zugleich Überwachungskräfte sind, existiert kein Raum für konspiratives Vorbereitung. Gibt es auch Berichte, dass Zhang Youxia oder die Personal rund um ihn werden auch komplett gewechselt. Das heißt, er hatte auch keine Möglichkeit, selber die Personal rund um ihn zu bestimmen.
Wenn dieser Zhang Youxia faktisch nichts in Konspiration vorbereiten konnte, also auch keinen Putsch organisieren konnte gegen Xi Jinping, warum musste er dann trotzdem gehen?
Genau hier liegt der entscheidende Punkt. Ja, Zhang Youxia war aus Sicht von Xi Jinping trotzdem die größte potenzielle Bedrohung für seine Machtstellung. Warum? Zhang Youxia war nicht einfach ein weiterer Militärfunktionär. Er war der dienstälteste und erfahrenste Militärvize. Die Nummer zwei sozusagen hinter Xi Jinping und mit einer echten Kampferfahrung. Er war in der Vietnamkrieg, er hatte an dem Vietnamkrieg in der Front teilgenommen und auch als General den Krieg geführt. Er hatte eine außergewöhnliche lange Karriere in der chinesischen Militär und wirklich einen tiefen Netzwerk innerhalb der Armee. Nach dem Wegfall anderer Spitzenmilitärs war er zeitweise faktisch die einzige Figur, die sowohl eine hervorgehobene, hervorragende, sogar formale Stellung als auch eine informelle Autorität im Militär vereint. Mindestens auch er wurde immer so angesehen als eine der höchst angesehene Personen in der chinesischen Militär und hatte auch einen sehr hohen Ansehen in der Militär. Entscheidend ist, dass Zhang Youxia musste mit so einem Charakter fast keine Push planen, um gefährlich zu sein. Ja, schon seine bloße Existenz als jemand mit größere militärische Kompetenz, mindestens viel größere Militärkompetenz als Xi Jinping und höhere Ansehen und zeitweise stärkere Präsenz in militärischen Alltagsgeschäften reicht auch aus, um Xi Jinping nervös zu machen. In einem System, das auf persönlicher Loyalität basiert, Ja, besonders unter der Xi Jinpings Zeit wird jegliche Autorität und Kompetenz schon zur Bedrohung. Hierzu kommt auch, dass Zhang Yuxia nach den Ermittlungen gegen andere Militärführer zeitweise allein die laufenden Geschäfte der Zentralen Militärkommission führt. Das macht ihn unabhängig von seinen tatsächlichen Absichten zu einem strukturellen Risiko. Aus dieser Sicht war Zhang Yuxia daher kein, meiner Meinung nach, kein aktiver Gegner, sondern ein potenzieller alternativer Pol zu Xi Jinping. Und genau das ist ein hochpersonalisiertes Machtmodell für die Nummer 1 nicht tolerierbar. Ja, Xi Jinping hat jegliche Angst vor Personen, die mehr Kompetenz als er hatte. Xi Jinping reagierte in diesem Moment nicht auf offenen Widerstand, sondern bereits auf die Möglichkeit von einer vergleichbaren Führungsposition, eine potenzielle Konkurrenz und damit eine Machtalternative, meiner Meinung nach. Ja. Und daher war Zhang Yuxia gefährlicher als offener Kritiker. Und er kannte, Zhang Yuxia kannte das System von innen und er wurde auch vom System respektiert. Seine Festnahme zeigte somit nicht, dass Xi Jinping geschwächt wäre, sondern dass er gewillt ist, jede Figur auszuschalten, die theoretisch auch eine Gefahr für seine eigene Machtstellung darstellen könnte. Das erklärt natürlich auch, warum Loyalität zu Xi Jinping allein keinen Schutz mehr bietet.
Hat die Entwicklung, die wir derzeit beobachten, beziehungsweise die Sie uns versucht haben zu erläutern, hat das Einfluss, hat das irgendeine Bedeutung für die sogenannte Taiwan-Frage?
Ja, nach dem historischen Muster, innere Krise durch äußere Konflikte zu überdecken. Meine Einschätzung ist soweit klar. Die Taiwanstraße ist kein kontrollierbares Raum. Hier kann es keine regional be- und eingegrenzte Konflikte geben. Und genau das unterscheidet auch die Situation rund um Taiwan fundamental vom früheren Grenzkrieger Chinas. Ein Krieg um Taiwan hätte für alle sichtbare Gewinner und Verlierer. Er ließe sich nicht propagandistisch umdeuten. Taiwan ist militärisch schwer einzunehmen. Und ein solcher Konflikt würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die USA und Japan einbeziehen. Damit wäre das Eskalationsrisiko kaum beherrschbar. Noch gravierender ist aus seiner Sicht ein anderer Punkt. Zhang Yuxia und Liu Zhenli waren die beiden ranghöchste Offiziere mit real operatives Verantwortung. Mit ihrem Ausscheiden entsteht eine massive Erfahrungslücke.
Zum Abschluss eine der beliebten Glaskugelfragen, vielleicht auch etwas unfair Ihnen gegenüber. Aber wenn Sie das alles in einem Satz zusammenfassen müssten, was ist die größte Herausforderung für Europa?
Europäische Geschlossenheit, transatlantische Zusammenarbeit und nüchterne Risikoanalyse sind derzeit meiner Meinung nach die klügste Antwort auf die Machtdemonstrationen der Kommunistischen Partei Chinas.
In China soll derzeit ein Machtkampf toben bzw. bereits wieder am Abklingen sein, da die Parteiführung um Xi Jinping bereits Fakten geschaffen hat. Wir haben uns das einordnen lassen, erklären lassen von der früheren Geschäftsführerin der Epoch Times Deutschland. Xi Yongsheng ist Geschäftsführerin eines eigenen Unternehmens und Mitglied der Geschäftsführung der Valere Consult GmbH. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Zheng.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Deutschland hat eines der modernsten Gesundheitssysteme der Welt und damit auch den Fluch, eines der teuersten zu sein. Geht es nach Bundeskanzler Friedrich Merz, dann ist das eigentliche Problem aber, dass Deutsche zu viel zum Arzt gehen und sich zu oft und zu lange krankschreiben lassen. So jedenfalls seine Ansicht. Ob er das beabsichtigt hat oder nicht, aber der Shitstorm ist perfekt. Wir wollen reden mit Thorsten Mahn, Hausarzt und Facharzt für Innere Medizin in Leipzig. Herzlich willkommen, Herr Mahn.
Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Herr Mahn, gleich am Beginn, was halten Sie von dieser Äußerung von Herrn Merz? Er wird ja regelrecht in der Luft zerrissen. Jedenfalls habe ich nicht so viele Äußerungen entdeckt, die ihn loben oder die ihn unterstützen in seiner Meinung.
Ja, als ich die Äußerung von Herrn Merz gehört habe, schlugen zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen bin ich ja ein bekannter Gegner von der Krankschreibung am Telefon, kann ich gleich dazu äußern. Warum? Von der Seite müsste ich eigentlich begeistert sein. Aber, und das ist das große Problem, die Aussage, warum er diese Krankschreibung am Telefon beenden möchte, die fand ich doch ziemlich arrogant und auch ziemlich deplatziert, zumal es um die Bürger unseres Landes geht. Und wir gehört haben, dass mehr Krankheitstage anfallen. So wäre doch für mich die erste Überlegung, warum fallen mehr Krankheitstage an? Haben wir eine schlimme Krankheitswelle? Geht es den Menschen schlecht? Aber die Begründung von Herrn Merz war, nein, sie sind alle faul. Und das ist für mich ein Schlag ins Gesicht gewesen, wo ich doch ziemlich fassungslos war.
Zur telefonischen Krankschreibung kommen wir gleich. Ich will vorher noch mal was Grundsätzliches klären, beziehungsweise gleich an Ihre erste Antwort anknüpfen. Deutet die Äußerung von Herrn Merz darauf hin, dass maßgebliche Politiker, Entscheidungsträger in diesem Land überhaupt keine Ahnung mehr von Lebensrealitäten haben und einfach wild drauf losplappern?
Wie groß die Lebensrealität oder der Einblick in die Lebensrealität der Bürger dieses Landes sind, was die Politiker mitbekommen, das weiß ich nicht. Ich kann nur an ihren Äußerungen feststellen, dass das, was sie feststellen, mit der Realität, die ich jeden Tag feststelle, vollständig konträr geht. Und das ist leider ein Zustand, den wir schon seit langer Zeit beobachten.
Erklären Sie uns doch nochmal als Praktiker den Sinn einer Krankschreibung.
Also normalerweise ist der Mensch erstmal gesund und seine Funktionen sind dazu ausgelegt, dass die Lebensfunktionen erhalten werden, dass wir Energie aufnehmen, dass wir leben können, dass wir uns fortpflanzen können, dass wir Kinder großziehen können und ähnliches. Und in der normalen Gesundheit eines Menschen im Erwachsenenalter haben wir mehr Energie, die wir dazu nutzen können, um noch Arbeit zu verrichten. Und die wird dann in Berufstätigkeit oder körperliche Arbeit oder umgesetzt. Und wenn es aber zu einer Störung des Gesundheitszustandes kommt, wenn wir eine Erkrankung haben, einen Infekt, einen Knochenbruch oder ähnliches, dann wird die Energie, die wir aufnehmen, vorwiegend genutzt, um wieder die primären Sachen, nämlich der Gesunderhaltung des Körpers, aufrechtzuerhalten, genutzt werden. Und dann fällt weniger Energie für zusätzliche Arbeit an. Und um die Gesunderhaltung des Menschen wiederherzustellen, müssen wir an der anderen Stelle, nämlich der zusätzlichen Energie sparen. Das heißt, eine Krankschreibung ist prinzipiell dazu gedacht, um die Gesunderhaltung oder die Gesundwertung des Organismus wiederherzustellen.
Haben Sie uns da eben gerade die wesentlichen Kriterien für eine Krankschreibung erzählt oder gibt es noch andere Kriterien?
Natürlich gibt es auch noch andere Kriterien. Das haben wir ja in der Corona-Zeit erlebt. Das wurde so ganz hochgehalten, dass natürlich auch Menschen, die potenziell eine Gefährdung für andere darstellen, weil sie zum Beispiel eine Infektionserkrankung haben, bewusst auch gesagt wurde, bitte geh nicht auf die Arbeit, du könntest andere anstecken. So möchte ich zum Beispiel auch nicht unbedingt in ein Restaurant gehen, wenn ich weiß, der Koch, der hat gerade eine Durchfallerkrankung und ich kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ich am nächsten Tag auch den Durchfall habe. Also auch der Schutz der anderen ist ein wichtiges Kriterium, natürlich.
Wonach bemisst sich eigentlich die Dauer einer Krankschreibung? Steht Ihnen das als Arzt frei oder gibt es dafür Regeln?
Es steht uns mehr oder weniger frei. Also natürlich sind wir an die medizinische Expertise gehalten, dass wir natürlich im Rahmen der Untersuchung, der Anamneseerhebung erstmal uns ein Bild machen, um was für eine Erkrankung handelt es sich denn. Und dann sind es Erfahrungswerte, die uns angeben, wie lange wird es etwa brauchen, bis der Körper mit dieser Erkrankung fertig wird. Und danach richtet sich letztendlich auch die Dauer der primären Krankschreibung und entsprechend, wie schwer die Krankschreibung ist, muss ich dann einschätzen, muss ich den Gesundheitszustand noch einmal kontrollieren, bevor der Patient wieder auf Arbeit gehen kann, oder reicht die Zeit und wenn der Patient sich wieder wohlfühlt, kann er auf Arbeit gehen. Andererseits gibt es natürlich auch schon Einschränkungen, auch in Fällen, wo ich einschätzen kann, dass eine Erkrankung durchaus längere Zeit in Anspruch nimmt, ist vom Gesetzgeber eingeschränkt, dass meine Krankschreibung maximal einen Monat bedarf. Ansonsten braucht es eine erneute Kontrolle. Ich muss mich als Arzt vergewissern, ob die Krankschreibung noch gerechtfertigt ist, ob die Voraussetzungen da sind, ob der Genesungsprozess weiter fortschreitet, ob ich auf einem guten Weg bin und dann nötigenfalls die Krankschreibung erneut zu verlängern.
Das heißt, so wie es vielen Ärzten vorgeworfen wird beim berühmten Montagsfieber, dass da so erheblich mehr Patienten im Warteraum sitzen, die einfach nur eine Verlängerung wollen und das mehr oder weniger ja automatisch fast durchgeht, das ist nicht so der Fall. Da würden Sie widersprechen, glaube ich.
Bei mir in meiner Praxis ist es definitiv nicht so der Fall. Natürlich ist der Montag ein Tag, wo deutlich mehr Patienten beim Arzt sind, weil natürlich Erkrankung kennt kein Wochenende und Erkrankungen, Infekte, Durchfallerkrankungen oder ähnliches, die treten auch am Wochenende, die treten auch am Samstag oder Sonntag auf und da gehen die Patienten öfters mal natürlich nicht zum Notdienst, sondern sie versuchen erstmal mit den Hausmitteln das selber in den Griff zu bekommen. Und demzufolge läuft dort eine größere Menge von Patienten, die übers Wochenende krank geworden sind, auf. Und man hat natürlich an den Montag meistens deutlich mehr zu tun. Das ist richtig. Aber dass ich sage, dort haben wir Leute, die einfach ein verlängertes Wochenende haben wollen, das kann ich so bei mir in der Praxis nicht bestätigen.
Jetzt kommen wir mal zur telefonischen Krankschreibung. Gesundheitsministerin Wagen will die ja wieder abschaffen. Sie haben bei uns im Programm bei unserer Spezialsendung Mensch und Medizin schon vor 2 Jahren sehr deutlich Stellung bezogen gegen die telefonische Krankschreibung. Können Sie nochmal wiederholen, warum Sie dagegen sind?
Ja, das kann ich gerne wiederholen. Und jeder, der mich kennt oder jeder, der auf meiner Internetseite schaut, bei mir in der Praxis gibt es keine telefonische Krankschreibung, weil ich als Arzt verpflichtet bin und es ist auch mein Anliegen ist, den Patienten entsprechend seiner Beschwerden zu untersuchen, nicht nur eine Anamnese zu erheben, sondern auch eine klinische Untersuchung vorzunehmen, um genau dort zu erkennen, wo sind die Symptome, ein Ausdruck einer banalen Schnupfenerkrankung, wo Hausmittel sicherlich reichen. Aber wo sind die Symptome? Zum Beispiel auch ein Ausdruck von einer schwereren Erkrankung, die durchaus auch die Handlung eines Arztes bedarf. Also sprich, wir haben hier eine beginnende Bronchitis vorliegen oder der Patient kommt mit Bauchschmerzen. Sicherlich in vielen Fällen banale Infekterkrankungen. Aber ich kann am Telefon natürlich nicht unterscheiden, ob es sich um eine Lungenentzündung handelt oder ob wir vielleicht einen infizierten Blinddarm haben und wir eine Peritonitis haben und der Patient eigentlich jetzt sofort ins Krankenhaus muss, notoperiert werden muss oder ähnliches. Und solange ich als Arzt sage, der Patient ist krank unter der und der Diagnose, muss ich auch die Diagnose stellen. Und um eine Diagnose zu stellen, reicht eine Anamnese, das heißt eine Krankenbefragung, die ich durchaus am Telefon machen kann, nicht aus. Dazu gehört in eigentlich 99-100% der Fälle auch die klinische Untersuchung. Genau, um auch schwere Erkrankungen bei Zeiten zu erkennen oder entsprechend vorzubeugen, damit aus einem banalen Infekt nicht eine schwere Erkrankung wird. Ich sehe das eher nicht als Misstrauen gegenüber meinen Patienten, sondern ich sehe eher, dass es eine Sorgfaltspflicht von uns Ärzten ist, die Patienten gründlich zu untersuchen, um sie vor Schäden zu bewahren.
Es wird ja auch viel darüber diskutiert, dass diese telefonische Krankschreibung dazu dienen soll, den Druck aus den Hausarztpraxen zu nehmen, weil eben unglaublich viele Menschen inzwischen in die Praxen drängen und sich krankschreiben lassen wollen.
Diesen Druck in den Hausarztpraxen, den sehe ich auch. Ich sehe also eine deutliche Verstärkung der Patientenzahlen. Ich sehe eine deutliche Verstärkung von Erkrankungen. Und mir fällt auch auf, dass in den letzten Jahren Erkrankungen, die früher relativ schnell und unkompliziert wieder aushalten. Also grippale Infekte, die früher bei jungen Leuten 3, 4, 5 Tage dauerten, jetzt durchaus auch mal 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen dauern. Die Patienten durchaus in einer Erkältungssaison im Winter früher einmal da waren und sich einen Infekt eingefangen hatten. Jetzt sind sie 2, 3 Mal da. Diesen Druck sehe ich auch. Aber ich sehe nicht die Lösung darin, die Patienten nun nicht zu behandeln, sondern ich sehe eher, es ist wichtig, dass wir sie behandeln, dass wir halt genau dort nicht erst schwere Komplikationen bekommen, dass wir dafür sorgen, dass die Erkrankung ausgeheilt ist, bevor der Patient wieder arbeiten geht, damit er nicht mit einem halben Infekt so einigermaßen geht's mir wieder gut auf die Arbeit geht und dann gleich wieder den nächsten Infekt bekommt. Ich sehe es für notwendig an, im Sinne des Schutzes der Patienten die frühzeitige und gründliche Untersuchung und Behandlung. Und ich denke, da müssen wir eher an dem Gesundheitssystem etwas ändern und sagen, wie können wir das besser auffangen, als dem Patienten ihren Schicksal zu überlassen.
Wird das bei Ihnen in der Praxis diskutiert? Kommen da Patienten zu Ihnen, die verunsichert sind und Sie vielleicht ansprechen, Herr Doktor, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich hier simuliere oder dass ich irgendwie Lust daran habe, mich ständig krank schreiben zu lassen. Also es gibt ja auch die Diskussion, dass es sehr, sehr viele Menschen in den letzten Jahren gibt, die sich krank zur Arbeit schleppen, weil sie Angst haben, ihren Job sonst zu verlieren.
Also nach Aussage von Herrn Merz habe ich natürlich in den letzten Tagen schon bei einigen Patienten die Verunsicherung gemerkt und die dann auch mal sagen, also ich kann wirklich nicht auf Arbeit gehen und ich mache doch nicht blau. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich sage manchmal schon, ich komme mir vor wie auf dem Markt, wenn es darum geht, wenn ich jemand krank schreibe. Und zwar, wir feilschen um die Länge der Krankschreibung und das aber im umgedrehten Vorzeichen, wie das Herr Merz meint, dass ich meistens der Meinung bin, wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit wir die Krankheit auch ausheilen und der Patient eher der Meinung ist, nee, Doktor, ich gehe morgen wieder auf Arbeit oder ich gehe übermorgen wieder auf Arbeit, wo ich sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sehen wir uns in 3 Tagen hier wieder und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also diese Tendenz, dass Leute sich krank schreiben lassen wollen, weil sie ein paar freie Tage haben wollen, die sehe ich bei mir in meiner Praxis nicht. Nun kann man auch sagen, gut, ja, wer sich hier bei mir in die Praxis setzt, muss meistens mit längeren Wartezeiten rechnen, weil es halt überfüllt ist und für einen Tag krankschreiben lohnt sich nicht, sich 2 Stunden in eine Praxis zu setzen. Aber ich würde das prinzipiell dem Patienten nicht unterstellen. Also kein Mensch geht gerne zum Arzt, kein Mensch ist gerne krank. Die meisten Menschen wollen arbeiten und wenn es was dagegen spricht, dass sie auf Arbeit gehen können, sei es ein Infekt, sei es irgendwelche anderen Beschwerden, dann muss der Leidensdruck schon ziemlich hoch sein. Und ich denke, das sollten wir als Ärzte aufgreifen.
Hat Deutschland ein Problem mit einer zu laxen Haltung bei Krankschreibungen, wie es der Bundeskanzler Friedrich Merz suggeriert? Wir waren darüber im Gespräch mit Thorsten Mahn. Er ist Hausarzt und zugleich Facharzt für Innere Medizin in Leipzig. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mahn.
Ich bedanke mich ebenfalls für das Gespräch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. In der Debatte um einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern nimmt nach wie vor die Windkraft eine Schlüsselrolle ein. Den einen gilt sie als Heilsbringer, den anderen als reiner Fetisch. Über allem steht der Vorwurf, große Windparks verschandeln die Umwelt, die Rotorblätter seien gefährlicher Sondermüll, Windkraftanlagen führten zu nicht beabsichtigten Kollateralschäden wie gesundheitlichen Störungen oder auch Störungen von Radaranlagen und so weiter. Überall gründen sich deshalb Bürgerinitiativen, die sich gegen neue Windkraftanlagen wehren. Eine davon ist die in Südbayern angesiedelte Initiative Windradfreies Oberland. Und mit ihrem Gründer sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Maison.
Ja, herzlichen Dank.
Sie sind eine Initiative, die sich betont parteiübergreifend versteht, ja?
Ja, und gibt es seit 2012. Denn damals ging das mit dem Windradwahn schon los. Und es ist gelungen, in dem bayerischen Oberland mit die 10H-Regelung zu entwickeln. Und die ganzen Landräte und Bürgermeister haben gesagt, den Schmarrn macht man nicht. Und konnten damals den Herrn Seehofer überreden, die 10H-Regelung zu entwickeln. Da gab es im bayerischen Konsens eigentlich nur eine Ausnahme, die trotzdem Windräder hingestellt hat. Das ist Berg neben Starnberg am Starnberger See.
Können Sie noch mal kurz erklären, was diese 10H-Regel bedeutet?
Wenn ein Windrad die Höhe hat von 100 Meter, dann darf die nächste Bebauung von einem Gebäude muss 10-fache haben, muss ein Kilometer weg sein. Wenn wir jetzt von der Maximalhöhe, also Spitze des Windradflügels, 276 Meter ist, dann 2,76 Kilometer müsste das nächste Haus oder Gebäude weg sein. Deswegen gibt es in dem dicht besiedelten Oberbayern kaum die Möglichkeit, so ein Riesending hinzustellen. Deswegen wurde die 10H-Regelung vom Herrn Habeck gekappt, neben 50 andere Regelungen, die die Natur, die Menschen und auch sonstige wichtige Dinge geschützt hat.
Als Sie Ihre Bürgerinitiative gegründet haben, was war der Impetus? War das, weil Sie nicht in die Planung eingebunden wurden, also dass Sie rein vorsorglich Ihren Rücken durchgedrückt haben? Oder was war der Beweggrund, der konkrete Beweggrund für Ihre Bürgerinitiative?
Ja, das sind deren mehrere. Die Windkraft macht im Oberland insbesondere keinen Sinn, weil wir ein windschwaches Gebiet sind. Wir brauchen Höhen von 276 Meter und selbst dann erreichen wir in dieser Höhe nicht die Windgeschwindigkeit wie meinetwegen an der Küste. Damit ist auch die Ausbeute nicht da. Das heißt, die Stromausbeute funktioniert nicht. Das ist das eine. Von den Naturschäden haben wir bereits gesprochen. Obendrein rechnet sich das für die Investoren nur, wenn man über das Referenzmodell bis zu 45% über den Bundesdurchschnitt an Steuergeldern Subventionen bekommt. Das ist ja eine reine über Planwirtschaft reingedrückte Technologie und der Steuerzahler subventioniert den Strom, sonst würde es sich nicht rechnen. Würde diese Subvention wegfallen, würde kein Investor bei uns im Oberland oder generell in Bayern, von einigen Ausnahmestandorten abgesehen, wo viel Wind ist, investieren.
Das Material dafür, für die Bauarbeiten, für die Errichtung des Windrades und so weiter, das muss ja alles auf Gipfel raufgeschafft werden. Denn wenn man die jetzt meinetwegen in die Mitte von München pflanzt, hat man vielleicht nicht die gleiche Windausbeute wie eben oben auf Höhenlagen. Aber um die Materialien da hochzubekommen, um die Fundamente zu gießen etc., das ist ja wie eine Großbaustelle und da muss doch bestimmt auch eine Straße gebaut werden, da müssen Wälder gerodet werden. Das ist doch eigentlich absurd für etwas, was eigentlich dem Umweltschutz dienen soll.
Das ist ja typisch für die Deutschen. Ja. Wir sollen weniger Papier ausdrucken und alles elektronisch machen. Aber um ein Windrad in den Wald zu setzen, weil woanders kriegen sie es nicht mehr unter, wird ein Hektar Wald gerodet. Und dann braucht man vielleicht noch ein paar Hektar mehr, um die Anfahrtswege bis zu diesem Standort zu schaffen. Denn die müssen ja mit riesigen Fahrzeugen da rein. Das heißt, bis zu 4 Hektar müssen frei zugänglich sein für die großen Maschinen mit Verdichtung des Bodens. Und die Fundamente sind so 4000 Tonnen Stahlbeton. Und die werden vermutlich nicht mehr rausgeholt. Und wenn man sie rausholt, ist aber auch das Erdreich, die Wasserversorgung, alles drunter geschädigt.
Die anderen Kritikpunkte, die Sie so anbringen, zum Beispiel Vernichtung von Vögeln und Kleintieren, werden die gezählt oder wie kommt man zu den Zahlen, die Sie da vorbringen?
Also da gibt es viele Studien und wie ich auf dem Windkraftsymposium gehört habe, gibt es große, signifikante Studien aus China. Also den Chinesen wirft mir alles Mögliche vor, aber dass sie so große Studien machen, wusste ich nicht. Das ist gemessen, das ist auch völlig klar, dass die Vögel hier leiden oder vernichtet werden oder spezielle Vögel gar nicht mehr brüten oder ausweichen. Also die Geschwindigkeit, die die Flügelspitzen haben, sind enorm. Da kann kein Vogel ausweichen. Und die Massen, die man da bewegt, können auch nicht, wenn Vogelflug entdeckt werden könnte im Vorfeld über Kameras so schnell gestoppt werden. Die Trägheit von so einem schweren Rotor, der braucht 20 Minuten, bis der zum Stehen kommt. Und bis dahin sind die Vögel schon mehrfach geschreddert.
Ein Punkt, der mich nach wie vor fassungslos macht, muss ich gestehen, ist ja, dass die Rotorblätter mit sogenannten PFAS-Chemikalien versehen sind, dass sie als Verbundmaterial da sind, dass man nur noch auf eine Sonderdeponie bringen kann, weil man die gar nicht mehr auseinanderbekommt im Moment mit den Technologien, diese einzelnen Schichten, diese einzelnen Chemikalien. Da wird uns zwar erklärt, ja, man arbeite an neuen Technik, an neuen Methoden, an verbesserten Zusammensetzungen für die Rotoren, aber de facto ist da noch nichts passiert und die Dinger müssen tatsächlich in Sonderdeponien. Warum wird das gestattet und uns erzählt, das sei eine sehr umweltfreundliche Energieform, wenn diese Windkrafträder, also die Rotoren, an sich bereits eine tickende Zeitbombe darstellen?
Ja, wenn die Politik das will, drückt die das durch mit entsprechenden Mehrheiten. Und wenn du dann Informationsveranstaltungen machst, dann erklären dir die Windradgläubigen, das hat mit Politik nichts zu tun, das wären die Gesetze und die hätten wir einzuhalten. Das wird einfach geändert. Also die Grünen und die Sozialisten mit der Galionsfigur Habeck haben es ja geschafft, die Gesetze so umzuändern, dass man die Regelungen hier alle außer Kraft setzt, die früher die Natur und den Menschen geschützt haben, dass es sinnvolle Dinge waren. Das waren die Regelungen, die sie selbst, als die Grünen groß wurden und eine Naturschutzpartei waren, geschaffen haben. Die wussten genau, was sie ändern müssen, damit es ihnen nicht im Weg steht. Nur im Vergleich von dem Wahnsinn bei uns im Oberland. Also das spielt keine Rolle, ein Windrad reinzustellen, Wald abzuholzen. Aber bei uns warten wir noch auf eine Genehmigung am Übergang der Loisach in die Isar. Da könnte das Kraftwerk fertig, Wasserkraftwerk gebaut werden. Da will man nicht in die Wiese reinfahren mit den schweren Baufahrzeugen, weil die Wiese geschädigt wird. Da gibt es die Regelungen. Das sehen sogar manche Bürgermeister oder auch ein Grüner nicht ein und sagt, das ist ja übertrieben. Die Wiese darf nicht kaputt gemacht werden, um ein Wasserkraftwerk zu bauen. Aber wenn ich die Wiese zerstöre und den Wald vernichte, um ein Windrad hinzustellen, dafür gibt es die Genehmigung. Es gibt ja auch keine Subventionen mehr, um Wasserkraftwerke zu bauen, die kleinen. Deswegen werden die vorhandenen bei uns an den Flüssen auch nicht optimiert. Man könnte so ein Wasserkraftwerk verbessern, dass man einen Wirkungsgrad um 25% erhöht. Erfolgt nicht. Wenn man die Fallhöhe um nur einen Meter vergrößern könnte, dann hätte man die doppelte Energie, wird auch nicht genehmigt. Da würde man gar nichts sehen. Das Kraftwerk ist nach wie vor da. Wir hätten grundlastfähigen Strom.
Sie haben uns erzählt, dass die Bürgerinitiative schon eine Weile besteht. Wie ist der Rückhalt in der Bevölkerung? Können Sie Ergebnisse, Erfolge der Initiative vorweisen?
Ja, also grundsätzlich kriegen die Leute ja so erstmal nichts mit. Die Verwaltung, das ist ein Monster, die machen das geschickt. Gibt ja die sogenannten Planungsregionen. Wir haben in Bayern deren 18. Wir leben in der Planungsregion 17, das ist das Oberland. Oberland definiert sich aus 4 Landkreisen, Bad Tölz, Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Miesbach. Die werden zusammengefasst. Unser Landrat in Bad Tölz ist der Chef von der Planungsregion 17. Und die haben eine gut funktionierende Behörde und planen nach den gesetzgeberischen Vorgaben die Einführung und die legen fest, wo Windrandvorrangflächen sind. Wir haben über 70 Vorrangflächen und auch wir in den Planungsregionen müssen die 1,8% Flächenziel einhalten. Das ist Sozialismus pur, alle haben das gleiche Leid und jede Planungsregion und wie ganz Bayern müssen 1,8% der Grundfläche ausweisen für Windradvorrangflächen. Ob das Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Man konnte bei uns nur im zweiten Anhörungsverfahren 1,55% feststellen, mehr ging nicht her. Das wird dann den Gemeinden vorgelegt. Das heißt, ihr habt 4 Windradflächen bei uns in Eurasburg. Und da kann dann die Gemeindeverwaltung dazu Stellung nehmen. 2 Flächen waren zu nah an der Bebauung, die anderen 2 hätten sie gerne gehabt. Die Gemeinderäte kriegen eine Woche vor Abstimmung die Unterlagen. Das sind 10 Seiten so knapp pro Windradvorrangflächen. Da wird dann genau beschrieben, worum es geht oder nicht geht, was sie alles berücksichtigt haben. Wie sagt der Gemeinderat, das verstehe ich nicht, ich bin nicht ausgebildet, soll der Landrat doch mal kommen, mir das erklären. Der Nächste sagt, wenn ich hier zustimme, werden mir meine Enkel vorwerfen, warum ich dazu gestimmt habe. Im Grunde sind die Bürger überfordert. Vor allen Dingen, die wissen das gar nicht. Wenn du zum Nachbarn gehst und sagst, demnächst wirst du 1000 Meter von deiner Hütte ein Windrad haben, dann sagt er, das glaube ich nicht. Dann zeige ich ihm die Karte, die das Landratsamt zur Verfügung stellt. Dann guckt er ganz ungläubig. Ich meine, das ist die Windradvorrangfläche. Sage, da kommen 1 bis 3 dahin. Viele sind sofort wütend und sagen, will ich mehr wissen? Die anderen sagen, ich kann eh nichts machen. Die machen eh, was sie wollen. So steht es im Münchner Merkur. Bei der zweiten Anhörung der Gemeinde wurde nichts geändert. Im Gegenteil, man hat die Fläche noch ein bisschen vergrößert bei uns, näher an die Autobahn. Ich sage jetzt mal ganz ironisch, damit die Flügel auf die Autobahn fallen, dann kann man die A95 nach Garmisch sperren. Und das war's. Gleichzeitig ist die Regierung von Oberbayern dabei, unter dem Framing Modernisierungsgesetz die Einführung von Windrädern in Bayern zu beschleunigen. Das heißt, eine zweite Anhörungsstufe wird abgeschafft. Die Verwaltungshoheit geht eine Etage höher. Die Gemeinden können mehr oder weniger gar nichts mehr sagen. Und die Einspruchsfristen werden reduziert.
Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir die Dinger dann, obwohl sie so intensiv, so energisch mit ihrer Bürgerinitiative dagegen aufgestanden sind?
Ja, die Bürger haben das Gefühl, sie haben nichts zu sagen. Und deswegen gründen sich an jeder Ecke Initiativen, wenn die plötzlich sehen, da kommt was. Ich habe es gerade kommuniziert mit Diesen an Ammersee, auch dem schönen Fünfseenland. Da wird einfach weiter geplant. Das kommt in schöne Feuchtgebiete, es kommt dahin. Die sagen halt einfach, ja, wir brauchen das. Dann wird den Leuten erzählt, das ist ein Energiemix, ist ja nicht so schlimm. Es ist aber so, dass sich die meisten mit dem Problem als solches nicht wirklich befasst haben. Windräder gelten ja zunächst mal als nette, naturfreundliche Technologie. So wurde es uns verkauft. Aber je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr merkst du, dass diese Technologie einen Nachteil hat. Das sind ja nicht die netten Windräder von Don Quixote oder von Holland, wo man ein bisschen Wasser pumpt an den Deichen oder Getreide malt. Die sind ja nicht so hoch. Damit könnte man ja noch leben. Das sind ja Industriemonster. Sie haben die Frage gestellt, was wir dagegen tun, was wir machen können. Also ich sehe, dass wir in allenthalben das Wort Demokratie und Mitbestimmung in den Mund nehmen. Und genau das wird konterkariert. Und wenn die Leute dann was sagen, und die müssen sich zusammentun gegen eine übermächtige Verwaltung und stellen fest, man kann fast nichts machen, weil die Leute ja dann erst merken, wenn es kommt. Hätte man einen Bürgermeister, der seinen Namen verdient, dass er der Meister der Bürger ist, dann hätte er seine Leute zusammengerufen und gesagt, die und die Dinge müssen wir entscheiden, die könnten kommen. Welcher Meinung seid ihr? Das sagen sie lieber nicht. Nach einer verlorenen Gemeinderatssitzung sagte dann unser Grüner, wie wir das abgewählt haben, jetzt haben wir 100.000 Euro pro Windrad verschmissen. Das hätte man gut gebraucht in der Gemeindekasse. Die Gemeinden sind ja mehr oder weniger alle pleite. Deswegen hoffen sie, dass die Windräder kommen, sie auf diese Art und Weise auch noch Einnahmen haben. Sei es die Gewerbesteuer, sei es über andere Einnahmenquellen, die es denn da gibt, eine Beteiligung oder die Beteiligungsgesellschaften, die bei uns übrigens Aiwanger erst Linie betreibt, der in Bayern das Wirtschaftsministerium hat. Ich glaube, der Herr Aiwanger meint, das lohnt sich, dass die Leute sich beteiligen. In Wirklichkeit ist vermutlich das Geld weg, denn die Bürger, die sich beteiligen können, sind eigentlich nur Minderheitsgesellschafter und über Nachrangdarlehen beteiligt. Das heißt, es gibt ein Darlehen, das erst dann bedient wird, wenn die Hauptdarlehen getilgt worden sind. Und ich befürchte, dass die ganzen Kosten, die auf uns zukommen, dass da viele ihr Geld nicht mehr sehen. Ich kann jetzt nicht in 20 Jahren vorhersehen, aber ich glaube, wenn das so weitergeht, wird da nicht mehr viel von dem Geld zu sehen sein, was viele Leute da reinstecken.
Im südbayerischen Oberland hat sich lauter Protest gegen Planung für riesige Windräder formiert, der natürlich auf entschiedene Gegenansprachen aus Politik und von Interessenvertretern stößt, die diese gigantischen modernen Windmühlen unbedingt haben wollen. Wir waren im Gespräch mit Dr. Wolfgang Maison von der Bürgerinitiative Windradfreies Oberland. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Maison.
Vielen Dank.
Musik. Sie hören Kontrafunk aktuell. US-Präsident Donald Trump hat sein Wahlversprechen wahrgemacht, gegen illegale Migration in die USA entschlossen vorzugehen. Doch nach 2 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Minnesota sind die Debatten über die Frage, ob und wie illegale Zuwanderer die USA wieder verlassen müssen, so unerbittlich wie nie zuvor. Nicht wenige Beobachter warnen bereits vor der Gefahr bürgerkriegsähnlicher Zustände. Markus Fahlefeld warnt in seinem Kommentar allerdings, eines nicht aus dem Blick zu verlieren, nämlich wie deutsche und deutschsprachige Medien über die Ereignisse berichten.
Inzwischen sind 2 Tote zu beklagen, die im Widerstand gegen Abschiebemaßnahmen von ICE-Beamten in den USA erschossen wurden. Beide Todesfälle sind tragisch und über Tote soll man nicht schlecht reden. Beide ereigneten sich in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota, was insofern interessant ist, als der Governor of Minnesota, Tim Walz, Vizepräsidentschaftskandidat der unterlegenen Demokraten bei den letzten US-Präsidentenwahlen war. Man darf, ohne allzu tief in Spekulationen zu verfallen, unterstellen, dass Tim Walz also mehr als nur eine Rechnung mit Donald Trump offen hat. Tim Walz gilt als einer der mächtigsten und hinterhältigsten Drahtzieher US-demokratischen Machterhalts um jeden Preis. Dass zudem die Proteste gegen die ICE-Einsätze koordiniert wirken, die Demonstranten sich mit körperlicher Gewalt den ICE-Polizisten entgegenstellen und dass, sobald auch nur der kleinste Hinweis auf physische Gefahr besteht, die US-Polizei recht schnell Gebrauch von der Dienstwaffe macht, all das hat zu dieser Mischung, die gerade in Minneapolis explodiert, beigetragen. Gewalt in den Vereinigten Staaten hat eine andere Dimension als in Europa. Die Schusswaffe gilt als Freiheitssymbol. Präsidentenattentate sind Teil der US-Geschichte. Und immer wieder wird das Land von Ausschreitungen mit brennenden Innenstädten und etlichen Toten erschüttert. Vielleicht ist das auch der Preis dafür, eine Weltmacht zu sein. Denn die Möglichkeit zur Gewalt nach außen muss durch eine höhere Gewalttätigkeit im Innern erkauft und abgesichert werden. Was an der medialen Rezeption der US-Ereignisse in Deutschland auffällt, ist der Umstand, dass wieder alle wissen, wer die Schuld trägt. Die schießwütigen ICE-Bediensteten und natürlich Donald Trump. So titelte die Frankfurter Rundschau vorgestern: USA, wo Staatsterror regiert. Das ist insofern verwunderlich, als noch am Vortag über den Iran, wo bei Protesten mutmaßlich bis zu 30.000 Menschen umgekommen sind, dieselbe Frankfurter Rundschau titelte: Mullah-Regime greift durch. Von Staatsterror kein Wort. Es nimmt daher auch nicht Wunder, wenn jetzt die ersten Stimmen laut werden, die einen Boykott der Fußball-WM in den USA fordern. So beispielsweise der immer irrlichternde Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome, gleichzeitig auch Politikchef beim Fernsehsender RTL, der sich vor gar nicht so langer Zeit noch wünschte, dass die gesamte Republik mit dem Finger auf Ungeimpfte zeigen möge. Dieser Blome forderte nun, Trump da zu treffen, wo es ihm wehtut, beim Boykott der Fußball-WM. Dass eben dieser Blome vor 4 Jahren noch inständig darum bat, die Fußball-WM in Katar von einem möglichen Boykott auszunehmen, ist nur ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die deutsche Presse gerne vor allem, was mit dem Islam zu tun hat, in den Staub wirft, während sie dann vor den USA den großen Macker mimt. Liegt diese Einmütigkeit bei den deutschen Konzernmedien nur in ihrem unbändigen Hass auf Trump begründet? Das dürfte sicherlich den Reflex erklären. Aber da gibt es noch eine zweite Ebene. Trump setzt ja gerade durch, was wir in Deutschland nicht mehr Remigration nennen dürfen. Menschen, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, werden außer Landes geschafft. Und Typen des Schlages Nikolaus Blome wissen natürlich, dass das auch in Deutschland kommen wird. Und weil sie mit beiden Händen so tief im Mustopf der Migrationslügen, Verbrechensverdrehungen und all den anderen eitlen Gutmenschlichkeiten stecken, sind ihre Tage gezählt. Rufen sie nun die Unruhen in den USA zum Staatsterror aus und verlangen sie harte Boykotte gegen die USA, dann verschaffen sie sich Zeit und zögern eine Wende in Deutschland so lange hinaus, bis sie ihre Schäflein im Trocknen haben und in Rente gehen können. Gleichzeitig sind die Bilder aus Minneapolis und das Hochjatzen der edlen Demonstranten eine Drohung an die deutsche Politik. Sollte sie endlich die Rückführungsoffensive wagen machen, die alle deutschen Regierungen seit Jahren schon ankündigen, dann blühen ihr Verhältnisse wie in Minneapolis. Die Antifa, der Schwarze Block, die Vulkangruppe, die Hammerbande, sie alle warten nur darauf, bis es endlich losgeht. Die Nikolaus Blomes dieser Republik bereiten ihnen dabei den Resonanzboden, auf dem der Bürgerkrieg dann stattfinden kann. Kein Wunder also, dass Bundeskanzler Merz, ich zitiere jetzt, sich besorgt über das Ausmaß der Gewaltanwendung in den USA zeigt. Dass Merz hier den Trump macht und das ungeschriebene Gesetz bricht, dass Regierungschefs innere Angelegenheiten verbündeter Länder nicht kommentieren, mag noch eine deutsche Retourkutsche sein. Bei Merz jedoch überrascht, dass er fast grundsätzlich die inneren Angelegenheiten seines eigenen Landes schlicht nicht kommentiert, immer aber ein mahnendes Wörtchen für die USA im Gepäck hat. Die deutsche Politik, das muss man ihr lassen, hat dieses untrügliche Gespür dafür, sich in der Geschichte fast immer auf die falsche Seite zu stellen.
Markus Fahlefeld kommentierte: Wir sind am Ende der heutigen Sendung Kontrafunk aktuell. Traditionell noch schnell ein Hinweis auf unsere anderen Programmhöhepunkte. Um 8, 14 und 21 Uhr empfängt Sie mein geschätzter Kollege Stefan Milius zu einer neuen Ausgabe von Drei Ländereck. Er ist im Gespräch über eine Krise der Spiritualität, konkret der christlichen Kirchen, mit Martin Grichting aus der Schweiz, dem Deutschen David Berger und Jan Ledochowski aus Österreich. Um 8, 14 und 21 Uhr also das Dreiländereck im Kontrafunk. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, info@kontrafunk.radio ist die richtige Adresse dafür. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen mit Dank für Ihre Loyalität und Ihr Interesse für unser Informationsangebot. Auf ein Wiederhören mit Ihnen freut sich Ihr Andreas Peter.